Ok, laat ons eens samen bid en snel. Dank je, Jezus, dat we zo dier komen durven. En we hebben gerade gezongen, dat we mochten, dat dein woord zu ons spricht. En dat is onze gewoons. En Heer Jezus, ik vraag je dat du mir hinter dem Kreuz verbergst. En dat dein woord in Vordergrund steht. En dat du zu ons spricht. Dank je, Jezus. Amen. Ja, so guten Morgen. Ich bin Hannes und ich nehme an, die meisten kennen mich schon. Ja, ich bin von dem weißen Stamme Afrikas, so von Südafrika. Und ja, so meine Voreltern kommen so von Holland und eigentlich von Belgien, meine Voreltern. Und so, darum habe ich diesen interessanten Akzent. Und Deutsch ist nur meine dritte Sprache. Aber ich denke, das ist mittlerweile nach 20 Jahren in Deutschland geht das schon. Am Anfang war das schon ein bisschen problematisch. Ja, so heute Morgen ist unser Thema: Gott ist gut. Und so in die englisch sprechende Welt gibt es da so eine Gruß: God is good always, always God is good. So in Deutsch ist das: Gott ist gut alle Zeit, alle Zeit ist Gott gut. Und da sind so Filme von das gemacht und so weiter, von dieser Begriff von Gott ist gut. So, unser Text heute Morgen kommt aus Lukas 18, Verse 18 und 19. Und wir kennen das alles sehr gut, ich nehme an, die meisten. Jesus wurde von einem angesehenen Mann gefragt: Guter Lehrer, was muss ich tun, um das ewige Leben zu bekommen? Jesus entgegnete: Weshalb nennst du mich gut? Es gibt nur einen, der gut ist, und das ist Gott. Es gibt nur einen, der gut ist, und das ist Gott. Aber ich denke, wir alle haben das schon einmal vielleicht so ein bisschen das in Zweifel gebracht. Ein gutes Beispiel für mich ist, in Matthäus 7 lesen wir: Würde etwa jemand von euch seinem Kind einen Stein geben, wenn es um ein Stück Brot bittet, oder eine Schlange, wenn es um ein Fisch bittet? Trotz all eurer Bosheit wisst ihr Menschen doch, was gut für eure Kinder ist, und gebt es ihnen. Wie viel mehr wird euer Vater im Himmel denen Gutes schenken, die ihm darum bitten? Hier sehen wir einen Vergleich, wie wir Gutes tun an unsere Kinder. Nun, ich weiß nicht, wie das mit euch seid, aber wenn meine Kinder zu mir kommen, dann habe ich wirklich ein Problem, Nein zu sagen. Manchmal. Aber dann kommen wir zu Gott und wir fragen für gutes Wetter. Dann bekommen wir das nicht. Oder ich bin krank und ich frage Gott: Heilt mich. Ich denke, die meisten Gläubigen haben schon irgendwann angefangen zu fragen: Ist Gott wirklich so gut? Nun, ich bin überzeugt, wir alle, niemand ist in sein Glauben erschüttert wegen das, und wir wissen, Gott weiß besser, und wir können das schon so ziemlich erklären. Zum Beispiel, man bietet für gutes Wetter, aber Gott kann nicht nur für uns gutes Wetter geben hier in Lichtenau und am Kindergarten 19 und die Nachbarn haben Regnen und wir haben Sonne und sie brauchen Regnen und wir haben Sonne. Das, ja, wir wissen, das ist nun eigentlich nicht so. Aber Wir alle kennen viele Geschichten von Katastrophen, die die Christen widerfahren sind. Und vielleicht ist da jemand hier heute in diesem Gottesdienst oder online und kennen Geschichte von Katastrophen, was mit Gläubigen passiert sind. Und vielleicht ist das hast du das schon selber erfahren. Im Jahr 2008 wurde die 5-jährige Tochter des bekannten US-amerikanischen christlichen Musikers Stephen Curtis Chapman, Maria, auf die Einfahrt ihres Hauses versehentlich von einem Fahrzeug überfahren, das von ihrem Bruder im Teenageralter gefahren wurde. Was eine Katastrophe! Was für eine Katastrophe! Diese Stephen Curtis Chapman ist, nehme an, viele junge Leute, vielleicht eigentlich nicht mehr die jungen Leute, viele von den älteren Leute kennen Stephen Curtis Chapman und weiß, wie Gott ihn benutzt hat in Musik. Und was ein Segen er war für viele Leute. Warum ist das passiert? Wie versteht man, dass Gott gut ist? Rick Warren, Pastor der Saddleback Church und Autor von Leben mit Vision, erlitt 2013 einen verheerenden Verlust, als sein Sohn Matthew nach einem langen Kampf mit psychischer Erkrankung durch Suizid starb. Nun, ich weiß nicht, kennt ihr Rick Warren? Ihr habt vielleicht sein Buch gelesen. Aber wie waren wir durch Rick Warren und seine Gottesdienste gesegnet? Und da ist so eine Salbung auf sein Leben. Und diese Mega-Gemeinde, was er gebaut hat, sein Dienst in die Gefängnisse da in den USA, das ist unglaublich, wenn man, wie er benutzt wird. Und sein Buch Purpose Driven Life, das ich weiß nicht, was ist die Deutsch, ein Land, ich denke, das war Uganda, die Präsident von Uganda hat gesagt, jede Person in sein Land muss dieses Buch lesen. Unglaublich, diese Rick Warren. Wir können uns nur vorstellen, wie hat die Gemeinde gebetet für seinen Sohn. Und trotzdem hat er so gelitten unter dieser psychischen Erkrankung, dass er keine Auswirkungen gesehen außerhalb Suizid. Wie kann Gott so etwas zulassen? Ein guter Gott. Das schrecklichste Übel in dieser Welt ist für mich der Menschenhandel. Das ist für mich das Schlimmste von alles. Ich denke, ich kann mir eigentlich das nicht etwas schlimmer vorstellen als Menschenhandel. Hier sind einige Statistiken zu Menschenhandel. Menschenhandel generiert jährlich etwas 150 Milliarden US-Dollar an illegale Gewinnen. Mehr als die Drogenhandel ist die Menschenhandel. 150 Milliarden US-Dollar. Frauen und Mädchen machen 71% der Opfer von Menschenhandel aus, wobei Kinder etwas 25% die Gesamtzahl ausmachen. 25%. Nou, ich weiß nicht, das hört sich wie ein Zahl an, aber wenn ich denke, muss meine Tochter wurde in Menschenhandel irgendwo hin verschleppt als eine Sexsklavin, das ist eine Katastrophe. Zwangsarbeit macht 64% die Falle von Menschenhandel aus, seksuele ausbeutung 19%. Seksuele ausbeutung 19%. Es gibt 5,4 Opfer moderne Sklaverei pro 1000 Menschen weltweit. Das sind heute mehr Sklaven als jemals in die Geschichte von dieser Welt. Heute mehr Sklaven als jemals in die Geschichte von dieser Welt. Wie kann Gott das zulassen? Ich habe 8 Jahre Theologie unterrichtet an die Bibelschule. Und jedes Mal sind wir auf diesen Punkt gekommen, wie vereinbaren wir das mit einem guten Gott? Und jedes Mal habe ich meine Studenten gefragt, was geben sie als eine Antwort, dass das so ist? Und ihre Antwort war ausnahmlos, weil Gott uns einen freien Wille gegeben hat. Ich muss leider sagen, ich kann mit dieser Antwort nichts machen. In Afrikaans, meine erste Sprache, sagen wir, das ist so billig, wir können nicht damit Brot kaufen. Das, ich kann mit dieser nichts machen. Welche Botschaft ist das an einem Mädchen in einem Bordell in Hamburg, das aus Afrika oder Asien entführt wurde? Ist sie eine Sexsklavin, weil Gott den freien Willen dieser bösen Männer respektiert und sie soll damit Frieden schließen? Glaubst du, dass sie Jesus als einen Gott der Liebe akzeptiert wird, wenn wir sagen, Gott respektiert nur die freie Wille von diesen Menschen, diesen Männern? Das ist keine Antwort. Niemand wird das glauben. Meine Studenten, ich habe meine Studenten auch jedes Mal gezwungen, ein bestimmtes Buch zu lesen. Dieses Buch heißt If God is Good, Five in the Midst of Suffering and Evil by Randy Alcorn. Wenn Gott gut ist, glaube inmitten von Leid und Böse. Das ist die wörtliche Übersetzung, aber angeblich gibt es das jetzt in Deutsch auch. Ich habe in Englisch unterrichtet, so ich kannte das Buch nur in Englisch. Warum lässt Gott das zu? Das Problem von Leid und Schmerz. So, ich habe meine Studenten gezwungen, dieses Buch zu lesen, weil jeder Pastor oder wer auch die Evangelium an die Welt bringen, wird sich mit dieser Frage auseinandersetzen müssen. Now, Randy Alcorn, er ist ein Theologe, Randy Alcorn sagt, der Eckpfeil des Atheismus ist, wie kann ein guter Gott zulassen, dass böse oder schlechte Dinge guten Menschen widerfahren? Das ist die Eckpfeil, der Cornerstone, für die, was Englisch kennt. Das ist die Cornerstone, die Eckpfeil von Atheismus. Das ist, worauf das steht, wenn man Dawkins und diese ausgesprochenen Atheisten. Und sie nennen sich selber, Dawkins nennt sich selber ein Missionar für Atheismus. Das ist eine Religion, unbedingt. Und das ist die Eckstein, Eckpfeil. Wie kann ein guter Gott zulassen, dass böse oder schlechte Dinge gute Menschen widerfahren? Das Argument lautet wie folgt. Entweder ist Gott allmächtig, aber nicht gut, und deshalb geschehen böse und schlechte Dinge guten Menschen. So, entweder Gott ist allmächtig, aber nicht gut. Und deshalb geschehen böse und schlechte Dinge guten Menschen, mit guten Menschen. Oder Gott ist gut, aber nicht allmächtig und kann daher nicht verhindern, dass böse und schlechte Dinge guten Menschen geschehen. Oder es gibt einfach keinen Gott. Nou, das ist interessant. Punkt 1 war so die Gott an die Ende von dem Mittelalter. Das ist so dieses Bild, da sitzt Gott im Himmel mit einer Peitsche und hält uns alle so wie Enten in einer Reihe und wir werden gepeitscht und so weiter. So. Das ist dieser Gott, ist allmächtig, aber eigentlich nicht gut, weil wir sind so schlecht, dass Gott kann eigentlich nicht gut sein zu uns, das geht nicht. Und dann Punkt 2, da gibt es heute eine ganze theologische Schule, was das glaubt. Das ist Progress Theology, wird das genannt. Und ich kenne einen Pastor, was in diese Richtung ist, hat an Harvard Universität studiert, Thomas J. Ort. Ich habe seine Bücher, ich habe mit ihm persönlich ein paar Mal gesprochen. Und er ist in diese Richtung und sie glaube, Gott kennt die Zukunft nicht. Nou, ich weiß nicht, ich habe mit ihm gesprochen und ihm gesagt, heute können wir Zeitreise ist kein Sci-Fi, kein Science-Fiction mehr. Zeitreise kann wirklich gemacht werden. Und wenn wir Zeitreise wissenschaftlich überprüfen kann oder beweisen kann, wie viel mehr ist Gott außerhalb Zeit? Aber das ist diese Richtung. Aber dann ist das für die Atheismus, es gibt einfach keinen Gott. Also, was ist also die biblische Antwort auf dieses Dilemma? Ich möchte das ein Dilemma nennen, weil da sind viele Leute, was mit diesem Problem kämpfen. Und ich bin überzeugt, da sind schon Leute, was diese Gemeinde weggefallen sind und kommen einfach nicht mehr, weil das ist ihr Problem. Ist Gott wirklich gut? Und wenn wir das geglaubt haben, Gott ist wirklich gut, dann werden wir unbedingt jeden Sonntag im Gottesdienst sein oder zumindest im Leib Christi unterwegs sein. Unbedingt. So, was ist also die biblische Antwort auf dieses Dilemma? Was ist die biblische Antwort? Die grundlegende Antwort oder High Level, ich möchte das in Englisch sagen, die High Level, die wirkliche theologische High Level Antwort, findet wir in Hiob, dem Buch Hiob. Aber ich muss sagen, ich hatte vor Jahren Probleme gehabt mit diesem Buch, wirklich. Ich lese die Bibel mindestens einmal pro Jahr durch die ganze Bibel, so jedes Jahr muss ich mich wieder mit Hiob auseinandersetzen. Und ich hatte wirklich ein Problem mit diesem Buch, weil Hiob hat gelebt in die Zeit von Abraham und ich bin überzeugt, hätte ich in dieser Zeit gelebt, dann war ich genau wie seine Freunde. Ich hatte auch unglaubliche theologische Argumente gehabt, warum ist das mit ihm passiert und so weiter. Und das ist wirklich, wirklich ein Problem, dieses Buch. Aber was sagt dieses Buch für uns? Und das ist für mich auch keine Antwort. Das ist keine Antwort für ein Mädchen da in ein Bordell in Hamburg, eine Sexsklaven aus Afrika oder Asien. Unbedingt nicht. Aber das sagt die Buch hier auf uns. Gott ist Gott und wir verstehen seine Wege einfach nicht. Gott ist Gott. Wir verstehen das einfach nicht. Kurz gesagt, Gott gibt keine Antwort auf die Warum-Frage, weil sie uns unser Verständnis übersteigt. Aber Gott beantwortet die Wie-Frage, wie wir mit dem Dilemma umgehen sollten, nämlich Christus ähnlich mit Demut, Sanftmut, Mitgefühl und Liebe. Ja, das ist diese Antwort und vielleicht ist das eine gute Antwort, wenn man mit Krankheit kämpfen und diese Sachen, aber ist das wirklich eine Antwort in die Menschenhandel? Ist das eine Antwort für eine Frau als eine Sexsklave irgendwo in einem Bordell oder was auch? Dann bekommen wir noch eine sehr gute Antwort und das geht schon in die richtige Richtung. In Psalm 73 sagt Asaf: Ich aber wäre beinahe gestrauchelt. Es fehlt nicht viel und ich wäre zu Fall gekommen. Denn ich beneidete die überheblichen Menschen. Ihnen geht es so gut, obwohl Gott ihnen gleichgültig ist. Ihr Leben lang haben sie keine Schmerzen. Sie strotzen von Gesundheit und Kraft. Also versuchte ich zu begreifen, warum es den Gottlosen gut und die Frommen schlecht geht. Aber es war viel zu schwer für mich. Schließlich ging ich in dem Heiligtum und dort wurde mir auf einmal klar, entscheidend ist, wie ihr Leben endet. Das ist schon eine Antwort in die richtige Richtung von warum das passiert in dieser Welt. Aber ich denke, die endgültige Antwort kommt im Neuen Testament in Buch Römer. Nou, wir sind jetzt in die Römer-Reihe, so ich hoffe, ich nimmt nichts weg von jemand anders, weil das wird nun in Rome Kapitel 8 sein. So ich weiß nicht, wer wird Rome Kapitel 8 über das predigen. Aber in Rome Kapitel 8, Vers 18 bis 23 lesen wir: Ich bin ganz sicher, dass alles, was wir in dieser Welt erleiden, Schmerzen, das ist das griechische Wort hier, ist Schmerzen, seelisch und körperlich. Und das ist eigentlich sehr interessant, dass der Buddha, Gautama, ich habe noch vergessen seinen ganzen Namen, der Buddha 500 vor Christus, hat erkannt, dass das größte Problem in dieser Welt oder das ganzheitliche, das Problem bei allen Leuten in dieser Welt ist Schmerzen. So, ich bin ganz sicher, dass alles, was wir in dieser Welt erleiden, nichts ist verglichen mit der Herrlichkeit, die Gott uns einmal schenken wird. Darum wartet die ganze Schöpfung sehnsüchtig und voller Hoffnung auf dem Tag, an dem Gott seine Kinder in dieser Herrlichkeit aufnimmt. Wir wissen ja, dass die gesamte Schöpfung jetzt noch leidet und stöhnt. Die gesamte Schöpfung. Wir sehen das. Wir sehen das mit Menschenhandel. Wir sehen das jetzt mit den Kriegen. Das ist nur überall. Frieden ist Krieg und Krieg ist Frieden. Und das ist Chaos, Geld. Wir sehen diese ganze Schöpfung jetzt noch leidet und stöhnt wie eine Frau in dem Geburtswehen. aber auch wir selbst, denen Gott bereits jetzt seinen Geist als Anfang des neuen Lebens gegeben hat, seufzen in unserem Inneren, denn wir warten volle Sehnsucht darauf, dass Gott uns als seine Kinder zu sich nimmt. So, wir sehen hier in diesem Text, ich gehe einfach wieder zurück. Ich bin ganz sicher, dass alles, was wir in dieser Welt erleiden, nicht in Vergleichen mit der Herrlichkeit, die Gott uns einmal schenken wird. So, da ist kein Vergleich. Da ist nichts. Darum wartet die ganze Schöpfung sehnsüchtig und voller Hoffnung auf dem Tag, an dem Gott seinen Kinder in diese Herrlichkeit aufnimmt. Wir wissen ja, dass die gesamte Schöpfung jetzt noch leidet und stöhnt wie eine Frau in die Geburtswehen. Aber auch wir selbst, denn Gott bereits jetzt seinen Geist als Anfang des neuen Lebens gegeben hat, seufzen in unserem Innern. Denn wir warten volle Sehnsucht darauf, dass Gott uns alle als seine Kinder zu sich nimmt. Unsere Antwort, unsere Botschaft in diesem Zusammenhang als Teil des Evangeliums sind der neue Himmel und die neue Erde. Der neue Himmel und die neue Erde. Dies ist die Botschaft, die wir die afrikanischen oder die asiatischen Sexsklaven in einem Bordell in Hamburg als eine gute Nachricht erzählen kann. Das ist die gute Nachricht. Dies war die Botschaft der frühen Kirche par excellence. Wenn wir zurückgucken in die Kirche, in die Geschichte von die Gemeinde, die frühe Kirche und die Gemeinde, dann war da eine riesige Veränderung in stattgefunden, 326 nach Christus, wenn Kaiser Konstantinus die christliche Glauben, die Staatsreligion von dem Römischen Reich gemacht hat. Aber vor das war das die Botschaft par excellence. Wir lesen in Kolosser 3, 1-3. Wenn ihr nun zusammen mit Christus, dem Messias, zu einem neuen Leben auferweckt worden seid, dann richtet euch auch ganz nach oben aus, wo Christus ist, auf dem Ehrenplatz neben Gott. Seid auf das Himmlische bedacht und nicht auf das Irdische. Denn ihr seid gestorben und euer Leben ist zusammen mit Christus verborgen in Gott. Ich habe eine Frage. Wir lesen in Apostelgeschichte, dass die Gemeinde in Jerusalem nach Pfingsttag alles gemeinsam besaß. Wie lange, denkt ihr, war das so? Wie lange? Wir lesen, sie haben alles gemeinsam besaß. Wie lange war das so? 300 Jahre. 300 Jahre. Bis die Zeit von Konstantinus, Kaiser Konstantinus. Vielleicht nicht überall. Wir lesen in die Korinther, dass diese Gemeinde hat schon so ein bisschen mit ein paar Sachen gekämpft und so weiter. Aber das war ein Zeugnis von der frühen Gemeinde bis die Zeit von Konstantinus, dass sie haben alles zusammen besaß. Warum war das so? Ganz einfach. Dieser alte Himmel und diese alte Erde waren ihnen nicht mehr wichtig. Einige von ihnen waren so radikal, dass sie sich selbst als Sklaven verkauften, um das Geld zu nutzen, um andere aus der Sklaverei zu befreien und so die Liebe des Evangeliums zu zeigen. Letztendlich war das, was Jesus tat. So genau wie Jesus seine Freiheit in den Himmel abgegeben hat nach der Erde, so haben die vielen Gläubigen sich selber als Sklaven verkauft, um andere Leute frei zu kaufen. Und sie haben, ihre Botschaft war das neue Himmel und die neue Erde. Wir lesen in Philipper 3, 20 bis 21. Wir dagegen haben unsere Heimat im Himmel. Von dort erwarten wir auch Jesus Christus, unseren Herrn und Retter. Dann wird er unserem hinfälligen, sterblichen Leib verwandeln und ihm dem herrlichen, unvergänglichen Leib gleich werden lassen, den er selbst nach seiner Auferstehung empfangen hat. Denn Christus hat die Macht, alles seiner Herrschaft zu unterwerfen. Wir dagegen haben unsere Heimat in den Himmel. In Johannes 18, 36 sagt Jesus, Jesus antwortet, mein Königreich gehört nicht zu dieser Welt. Wäre ich ein weltlicher Herrscher, dann hätten meine Leute für mich gekämpft, damit ich nicht in die Hände der Juden falle. Aber mein Reich ist von ganz anderer Art. Ich möchte schließen mit das Zeugnis von Daniel Booking. Ich nehme an, ihr habt das schon, kennt diese Zeugnis von Daniel Booking, einem ehemaligen stellvertretenden Chef von Bild.de. So war eine sehr, jemand, was angesehen war, heute noch. Und Daniel Booking ist während der humanitären Hilfe nach dem Erdbeben auf die Insel Haiti, wo 300.000 Menschen starben, zum christlichen Glauben konvertiert. So, Daniel Booking ist nach dieser Erdbeben, ich habe hier zwei Bilder, das war eine riesige Katastrophe. Wir kennen das alle 2010, vielleicht die jungen Leute vielleicht nicht so sehr, aber ich sage alle so über 30, nehme ich an, kann sich ziemlich gut an das erinnern. An diese Erdbeben auf Haiti, wo 300.000 Menschen gestorben ist. Now Daniel Booking, ein Journalist und stellvertretender Chef und alles und war ein Atheist und ist da nach Haiti gegangen und hat all seine Erklärungen gehabt, warum gibt es Gott nicht und all diese Sachen. Und dann kam er da bei Haiti und er sah diese Katastrophe. Und dann sah er am Abends überall, wo da klein haben die haitische Leute ein Feuer gemacht und sitzen sie um die Feuer und machen Essen und sie singen und loben Gott und sie haben Freude in Gott. Und dann sagt Daniel Booking, wenn diese Leute in diese Katastrophe, in diese Dilemma, so viel Freude in Gott finden kann, dann muss da ein Gott geben. Und so ist er zu Glauben gekommen. Dieses Problem, dieses Dilemma, ist ein typisches Problem von der reichen Welt oder der westlichen Welt. In Afrika kenne ich das auch. Ich habe einmal einen Missionar getroffen in Afrika, ein Amerikaner. Und er sagt, er ist nach Afrika gekommen, so missioniert, und dann wurde er missioniert. Weil er fand eine Freude in Afrika, was er nicht kannte. Eine Freude in Gott und eine Freude auf das neue Himmel und neue Erde. Amen.